Guten Morgen miteinander. Zufrieden. Zufriedenheit. Bist du zufrieden? Bist du zufrieden? Du? Ja? Alle zufrieden, die heute da sind? Keiner unzufrieden, weil heute die Sonne nicht so scheint und so weiter. Mir geht's ähnlich wie jedes Mal, wenn ich hier vorne stehe und eingeteilt bin zum Prediger. Dann bin ich immer etwas unzufrieden. Unzufrieden damit, weil mir heute früh wieder zig Gedanken eingefallen sind und ich gedacht habe, eigentlich müsste ich meine Predigt noch einmal von vorne anfangen. Mir sind wieder Gedanken gekommen, wo ich gedacht habe, das hast du vergessen, das hättest du noch mit reinbringen sollen oder ganz anders formulieren sollen oder so. Ja, diese Gedanken, wie sie immer kommen, wo mich dann ein bisschen unzufrieden machen, wo, die verstehen das doch gar nicht, was du da aufgeschrieben hast und kannst das überhaupt so rüberbringen, wie das den Leuten sagen willst. Und dann denke ich, du hast einen Punkt vergessen, wo eigentlich wichtig wäre zu erwähnen. Also ich denke, ihr seid alle zufriedener wie ich vielleicht. Im Großen und Ganzen bin ich aber sehr zufrieden. Ja, wie hast du die vergangene Woche erlebt? Hast du dich geärgert über dich selber vielleicht oder über einen anderen? Hast du dich über das Wetter geärgert, weil es so geregnet hat? Hast du dich über deinen Chef geärgert? Und wie reagierst du, wenn du dich ärgerst? Frischst du den Ärger in dich rein? Lässt du den Ärger raus? Wie sieht es aus? Oder lässt du gar deine Mitschüler, deine Arbeitskollegen oder deine Familienangehörige deinen Ärger spüren? Gehst mal richtig aus dir raus und schreist. Tina, hast ja vorhin da ein bisschen was erzählt. Ne? Habe ich gedacht, war bei uns früher ähnlich. Mit meiner kleinen Schwester habe ich immer Zoff gehabt und so. Aber wenn es darum geht, hält man wieder zusammen. Ne? Das ist so. Wie gehst du mit deinem Ärger um, mit deinem Frust, mit deiner Unzufriedenheit? Oder sagst du, Ärger? Mich ärgert gar nichts. Ich habe mich noch nie geärgert und ich kann alles an mich ranlassen. Ich bin immer zufrieden und glücklich. Oder gibt es Situationen, wo du dich nicht mehr unter Kontrolle hast? Wo du vielleicht, wie man so schön sagt, der dreht jetzt gleich durch oder der hat sich nicht mehr im Griff. Reagierst du dann gereizt oder aggressiv? Oder hast du schon mal eine Kurzschlussreaktion gehabt, wo du was gemacht hast, wo du seither bereust? Wir kennen die ganzen Dinge so im Alltag, die immer wieder passieren. Ja, da nimmt mir einer die Vorfahrt, der andere, der sagt irgendein blödes Wort zu mir. Und lauter solche Dinge und man regt sich auf über Sachen. Meistens dann noch, wenn man es eh eilig hat, ich habe einen Termin, muss schnell wohin, dann fährt einer so langsam vor mir, dann drängelt sich einer vor und lauter solche Dinge. Und wenn man schon ein bisschen im Stress ist oder gereizt ist, dann kommt der Ärger oft viel schneller in einem hoch. Und dann reagiert man manchmal, ich ertappe mich dann immer dabei, vor allem beim Autofahren. Wenn so ein vor dir fährt und gibt doch Gas und ja, und als ihr kennt diese Gedanken, brauche ich nicht näher dazu was sagen. Ihr habt das alle schon erlebt, aber was macht es mit mir? Was macht es mit dir? Und manchmal gibt es Dinge, da reagieren wir, wo wir selber oder ich schon über mich selber erschrocken sind, dass ich denke, warum hast du so reagiert? Ist doch gar nicht nötig, ja. Und hinterher, wenn man wieder auf den Boden der Tatsache gekommen ist, dann denkt man, Mann, warum habe ich mich über sowas geärgert? Lohnt sich gar nicht. Und ich habe so das Gefühl, dass man sich so in der letzten Zeit noch viel mehr ärgert über alles Mögliche. Und dass man sich, oder ich, mir geht es manchmal auch so, lass mich anstecken von anderen, die ihren Frust, ihren Ärger loswerden wollen und sagt, jawohl, hast recht, so ist es, ja. Und dann merkt man, wie man da so in den Sog reinkommt, wie man mitzogen wird. Und ja, wo man einfach dann mit drinne ist. Und heute prasseln so viele Informationen und Dinge auf uns ein, wo ich denke, wir können das überhaupt gar nicht mehr verarbeiten und verschaffen. Und dann tun wir uns noch mit unnütze Dinge rum den ganzen Tag. Früher, wenn man im Geschäft Pause hatte, da saß man da und hat gefespert miteinander geredet. Heute hocken alle da. Ja, jeder guckt in sein Handy rein, man redet nicht mehr miteinander. Und jeder guckt filmlich an und irgendwas und wird zugemüllt mit allem möglichen Blödsinn. Dieses Smartphone. Jeder hat ja eins heute. Ne? Und was machen wir damit? Es ist eine tolle Sache, aber es kann einen auch dazu verleiten, dass man das Ding gar nicht mehr aus der Hand legt. So viele Informationen, alles prasselt auf uns ein. Und auf der anderen Seite, ohne das Ding geht fast nichts mehr, gell? Ja, und dann wachsen gleichzeitig die Sorge um die Zukunft, um unseren Wohlstand mit dem Krieg jetzt und allem. Und die Jungen machen sich Sorge über, kriege ich überhaupt einmal Rente? Die denken mit Anfang 20 schon an die Rente, ja, und sagen, hoffentlich gibt es. Und dann sagen sie, oh, es gibt keine. Und dann mit den Babyboomer, was alleweil so geredet wird, über meine Generation und plus minus. Ja, und ach du liebe Zeit. Margret sagt halt, sag immer, guck mal da schon, und dann sage ich immer, guck's lieber nicht an, lese nichts, ja, alles was da liest und heute ist so, morgen ist wieder so und dann gibt es so viele Fake News und alles und man kann das eigentlich gar nicht mehr so richtig, ich weiß nicht, geht es euch anders oder, also mir geht es so und dann weiß ich gar nicht mehr, ja, was ist jetzt eigentlich Wahrheit und was nicht und die ganze politische Lage und alles. Irgendwie, und die Leute werden immer unzufriedener, habe ich den Eindruck. Und dann sagt man, du bist schuld. Nee, du bist schuld wegen dir. Wenn ich morgens halt ins Geschäft komme, zwei Tage, wo ich komme, dann sagt sie, hey, du bist schuld. So, ja, was habe ich gemacht? Ja, der Auftrag ist nicht fertig, der ist nicht abgearbeitet. Und so, ach so, ja, warum habt ihr das nicht gemacht in den zwei Tagen, wo ich nicht da war? Ja, dann lasse ich es halt stehen. Ja, der kommt, der wird schon machen. Und dann bin aber ich schuld, wenn es nicht weg ist. Ja, dann lache ich halt immer, das kann ich gut verkraften. Weil ich denke, zwei Tage, dann bin ich wieder weg und dann könnt ihr euch wieder rumärgern. Aber es sind lauter solche Dinge, man sucht immer gleich einen Schuldigen. Ja? Du bist schuld, du, nur ich habe keine Schuld. Ich bin nie schuld, ja, so. Und trotz dem ganzen Wohlstand und dem ganzen Reichtum, was wir haben, sind wir eigentlich ganz unzufrieden oft. Und im Prinzip sind wir doch alle auf einer Reise, also wir Christen, auf einer Reise, auf einem langen Weg zum Ziel hin. Wenn man sich vorbereitet auf eine Urlaubsreise oder sowas, dann bereitet man sich ja vor. Also manche, die sind da, was die alles machen und im Internet gucken und wie sie sich vorbereiten und so weiter und was die dann alles vorhaben und man ist gespannt und man freut sich drauf. Man hat ein Ziel vor Augen. Ihr zwei seid erst vom Urlaub zurückgekommen gestern, gell? Mann, da fiebert man drauf, gell? Und dann kann man was erleben und wenn man zurückkommt, kann man was erzählen. Und das nächste Mal, das sagt ihr vielleicht zu jemandem, hey, das war so toll, komm, geh mit, ich nehme dich mit auf meine Reise. Wir als Christen sind auf einer Reise, auf einem langen Weg zum Ziel, zu Jesus. Und da gibt es immer wieder Dinge, die nicht so toll sind. Dinge, die geht es mal nach oben, geht es mal wieder nach unten. Das ist so, wie wenn man eine Wanderung macht. Es geht auch nicht immer eben oder nur bergab oder nur bergauf, es geht immer mal auf und ab. Und vor vielen, vielen tausenden Jahren, da war auch jemand unterwegs, auf einer Wanderung. Und einer bekam von Gott den Auftrag, der Name war Mose, mehr brauche ich nicht dazu sagen, ihr kennt ihn, wisst wie sein Werdegang war. Sein Name bedeutet so viel wie herausgezogen. Herausgezogen. Vielleicht hat es was zu tun mit dem Körble im Schilf vorgelegen ist. Mose. Mose, wir wissen, er wurde ausgesetzt von seiner Mutter, weil der Pharao dort alle Kinder, die hebräische Kinder hat umbringen lassen, weil das Volk Israel immer größer und mächtiger geworden ist. Und der Mose wurde im Schilfmeer von seiner Mutter versteckt. Die Tochter des Pharao hat ihn gefunden und aufgezogen. Er lebte dann 40 Jahre im Königspalast. Und dann ging es dem Mose, wie ich es vorhin so gesagt habe, mit, ich denke, er hatte eigentlich ein ganz zufriedenes Leben. Dem hat es mit Sicherheit an nichts gefehlt. Er wurde unterwiesen in allem Möglichen, in Sprache, in Kultur, Politik. Und der hat alles gehabt, was man braucht. Er war ein Königskind. Und eines Tages, er wusste aber um seine Abstammung, da sah er, wie so ein Aufseher einen seiner hebräischen Brüder geschlagen hat. Und da ist er, man könnte sagen, wahrscheinlich, er hat sich geärgert und ist ausgerastet. Er hat diesen Ägypter erschlagen. Er hat Schuld auf sich geladen. Und in dem Moment ist ihm das auch bewusst worden. Was habe ich gemacht? Und er wusste, er musste fliehen, weil der Pharao lässt ihn sonst töten. Der Mose ist geflohen nach Midian. Dort kam er zu dem Jitro, war 40 Jahre dort bei dem Jitro, hat seine Tochter geheiratet und war praktisch dann 40 Jahre lang Schafhirte. Schafhirte. Vom Königspalast runter zum Schafhirte. Schafhirte, das war ein Beruf damals, der von den Ägyptern verachtet war. Also er ist von Königspalast, von den Ägyptern weggekommen und ist jetzt ein Schafhirte geworden. 40 Jahre lang. Und dann hat ihn Gott gerufen, hat ihn vorbereitet, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Da gehen wir nicht näher drauf ein, jetzt, wie das alles zustande gekommen ist und so weiter. Jedenfalls war das dann soweit. Das Pharao hat dann nach den 10 Plagen endlich das Volk ziehen lassen. Und mir ist es jetzt erst beim Vorbereiten so aufgefallen, obwohl ich das schon x-mal gelesen habe. Der Mose bekam den Auftrag, ja, das Volk soll losziehen. Ja, gut. Ich habe dann gedacht, ja, wenn wir schon eine Wanderung gemacht haben, dann ziehen wir los. Eigentlich sollte keiner so vorausspringen oder so, oder möglichst, dass man sich noch im Sichtfeld sieht und so. Je nachdem, wie viel das man ist, dann gelingt es mal besser, mal weniger. Und je größer die Gruppe ist, je unübersichtlicher wird's. Man hat dann Mühe, dass man wieder alle zusammenhält. Ich weiß noch, wo wir mal 38 waren, da war das gar nicht so einfach mehr. Das funktioniert schon da nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ja, das Volk Israel, das sind ja nicht bloß 100 oder 1000 oder 10.000 Leute gewesen. Es heißt, etwa 630.000 wehrfähige Männer. Also wenn 630.000 wehrfähige Männer sind, dann waren ja noch Ältere dabei oder andere, also man zählt nur die Erwachsenen, die Kinder zählt man eh nicht da dazu. Dann gehe ich mal davon aus, dass es mindestens 1 Million waren. Und dann noch die Frauen dazu und dann noch die Kinder. Wenn jeder ein Kind hatte, je pro Familie, dann wären wir schon bei 3 Millionen. Wenn es 2 Kinder sind, 3 Kinder, ja, müsst ihr euch überlegen, dann können es 3 oder 4 oder 5 Millionen sein. Wie kann ein Mann wie der Mose 3 Millionen oder wie viel auch immer sagen, auf geht's, wir gehen los. Ja? Ich laufe voraus, die anderen hinterher und bis der Letzte losläuft, bin ich schon 3 Tage weiter, oder? Schon 3 Tage unterwegs. Wie kann man sowas kommunizieren? Und Gott hat ihm ja dann gesagt, ich gebe euch ein Zeichen. Ich gebe euch ein Navigationsgerät mit. Und der Mose hatte damals schon ein Navigationsgerät. Wer weiß, wie das ausgesehen hat. Richtig, es war die Feuer- und die Wolkensäule. Anhand von dem konnte sie sich orientieren. Und es war früher so üblich, wenn jetzt so ein Heer auszog in den Krieg oder so, denn die gingen da so hintereinander her. Und es waren Tausende von Männern. Konnte man ja auch nicht vorne schreien und hinten haben sie es gehört, ging gar nicht. Gibt kein Telefon, gar nichts. Und dann hatte die so ein eisernes Becken mit brennender Kohle drin. Und bei Nacht, wenn das gebrannt hat, hat man das kilometerweit gesehen. Und tagsüber dann, wenn sie wieder los sind, haben sie die Kohle mit Wasser gelöscht oder teilweise gelöscht. Und dann steigt dieser Wasserdampf auf. Und dann haben die wieder gesagt, ah, da vorne, da dampft es, da raucht es. Ja, es geht weiter. Das waren so diese Kommunikationsmittel damals. Heute würde der Mose sein Handy nehmen oder Navigationsgerät und ab geht's. Also so sind sie dann los und kaum waren sie ausgezogen, dann ging es schon los. Wir haben nichts zu essen und nichts zu trinken und es ist so warm und so Hitze und ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und so ging das die ganze Zeit. Und der Mose, der hat es eine Zeit lang ertragen, aber dann ging es wieder weiter. Wir haben nicht genug zu essen. Warum führst du uns in die Wüste, wo es nichts gibt? In Ägypten hatten wir Fleisch genug. Da hatten wir Wasser. Da hatten wir Melone und Gurke und Fische und Knoblauch. Steht in der Bibel. Ja, dann habe ich gedacht, oh, Knoblauch war sehr wichtig damals, oder? Und Melone, also ich hätte jetzt eher an andere Sachen gedacht da. Aber das waren halt die Sachen, was sie damals gehabt haben. Und dann haben sie gemerkt, hey, wir haben Mangel, wir haben nicht genug. Uns ging es doch so gut in Ägypten und jetzt verhungern wir fast. Und der Mose, ich hätte gedacht, hey, bei Nacht mache ich mich aus dem Staub und weg bin ich. Egal, was mit denen passiert, Gott, das mache ich nicht länger mit. Und dann wurde der Mose auch manchmal zornig und sehr emotional und hat mit Gott gehadert und ist dadurch vor Gott schuldig worden. Und dann hat Gott zu ihnen mal gesagt, als der Mose dann seine Klage, weil das Volk hat, mit eingestimmt hat und hat dann wieder bei Gott gejammert und hat, warum hast du mir diese Last aufgelegt und alles und warum muss ich mich mit denen rumplagen und alles. Bring mich doch um, wenn ich in deinen Augen Gnade gefunden habe. Dem Mose, dem stand es hier oben, er wollte lieber sterben, wie noch länger mit diesem Volk durch die Wüste ziehe. Und dann hat Gott gesagt, ich werde euch Fleisch geben, so wie ihr es wollt. Ich werde euch Fleisch geben, nicht nur einen oder zwei Tage, nicht nur eine Woche, sondern vier Wochen lang, bis euch das Fleisch zu der Nase rauskommt, bis es euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen und vor ihm geweint und gesagt habt, warum nur sind wir aus Ägypten ausgezogen? Und dann hat Gott jede Menge Wachteln geschickt und sie konnten sich satt essen. Dann einmal ging es, ja, familiäre Angelegenheiten, die Miriam und der Aaron, die haben den Mose angegangen wegen seiner Frau, weil er kuschitische Frau genommen hat, also Ausländerin. Und Mose, er war sehr, sehr demütig, von ihm heißt es auch, dass er der demütigste Mensch auf Erden war. Mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Und dann hat er sich da gar nicht groß darüber gewehrt oder so, sondern Gott hat eingegriffen und hat gesagt zu den zwei, warum geht ihr über meinen Knecht Mose her? Mose, der so ein treuer Knecht ist, der mein treuer Knecht ist. Und dann entbrannte der Zorn des Herrn, heißt es, gegen sie, und er ging weg und die Wolke wich vom Zelt und siehe, Miriam war aussätzig. Sie war weiß wie Schnee. Und dann kam der Aaron wieder und hat zu Mose gesagt, oh mein Herr, auf einmal hat er gesagt, oh mein Herr. Vorher haben sie noch mit ihm geschumpft und alles. Er sagt, oh mein Herr, lege doch, wir haben töricht gehandelt und uns versündigt. Lege doch nicht die Sünde auf uns. Und dann schrie Mose wieder zu Gott, hat sich für seine Geschwister eingesetzt, ja, und obwohl sie ihn so angegangen sind, und hat Mose zum Herrn geschrien und sagte, Gott, ach, heile sie doch, mach sie wieder gesund. Und dann sprach Gott, sie soll 7 Tage außerhalb vom Lager sein. Und nach 7 Tagen wird sie wieder rein sein und dann könnt ihr sie wieder aufnehmen. Gott war dann wieder gnädig. Der demütigste Mensch war Mose, der je auf Erden gelebt hat. Und er musste vieles, vieles aushalten, vieles erdulden. Weitaus mehr, denke ich, wie wir. Und wie reagierst du, wenn dich dein Bruder, deine Schwester oder jemand angeht, irgendwas Böses zu dir sagt und nachher wieder sagt, oh, bitte doch Gott, dass er mir hilft oder irgendwie. denkst du dann, na, lass den nur mal zappeln, soll mal sehen, wie er wieder klarkommt. Oder hältst du zu deinem Bruder, zu dem anderen? Bist du nachtragend? Kannst du Schuld vergeben, Sünde vergeben? Dann kam diese Stelle, unter anderem, wo sie kurz vor dem Land Kanaan waren, wo Gott zu Mose gesagt hat, schick Kundschafter aus in das Land, das ich euch geben will. Sie sollen das Land erkunden. 10 Kundschafter gehen los. Sie kommen zurück und berichten nach 40 Tagen, oh, das ist ein Land, Milch und Honig, alles gibt's da, wunderbar. Allerdings wohnen da Riesen. Die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Und das waren also Menschen, die waren so, ich habe mal was gelesen, von an die 2,30 Meter. Also, ja. Und wenn man die sieht, kriegt man schon Angst. Und dann haben die berichtet, hey toll, und alle haben gesagt, ja wunderbar, Milch und Honig und alles gibt's dort, dort wollen wir hin. Und dann haben die gesagt, nein, nein, die Riese, diese Riese. Und das Volk war aber trotzdem noch so, ja, das Land nehmen wir ein. Und dann haben die Kundschafter, es waren der Kaleb und der Josua, die haben gesagt, vertraut auf den Herrn, wir können dieses Land einnehmen. Gott wird uns helfen. Und die anderen, die hatten Angst, die haben gesagt, oh, wir müssen denen noch mehr Angst machen. Und dann haben sie gesagt, hey, die Menschen dort, das sind, die fressen die anderen. Es steht drinnen, dieses ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Und dann ist plötzlich der Mut gesunken und sie wollte nicht mehr dorthin. Und dann hat Gott wieder zu ihnen geredet und hat gesagt, weil ihr so seid, werdet ihr nicht ins gelobte Land kommen. Und dann hat die ganze Gemeinde wieder gejammert und geschrien und geweint und haben gesagt, oh, wir haben gesündigt, wir haben Schuld auf uns geladen. Mose, bitte doch den Herrn. Und dann war es so, haben sie gesagt am nächsten Tag, wir ziehen hoch, wir wollen das Land einnehmen. Und Mose hat gesagt, nein, der Herr wird nicht mit euch sein, bleibt hier. Gott hat schon gesprochen gehabt, ihr kommt nicht in das Land. Und was haben sie gemacht? Sie sind hochgezogen zu den Amoriter und Edomiter, glaubt man's, und sie wurden alle erschlagen. Alle, die da hochgezogen sind, weil Gott nicht mit ihnen war. Und dann war die Strafe Gottes, dass alle über 20-Jährige, also alle, die so während der langen Reise geboren sind, die, denen hat er gesagt, die dürfen in das verheißene Land kommen. Aber alle über 20-Jährige, die kommen nicht in das Land, die werden in der Wüste sterben. Dann hat Gott ihnen praktisch das, man könnte so sagen, zugestanden, was sie immer gejammert haben von Mose, wo sie gesagt haben, wir wären lieber gestorben in der Wüste, wie dass wir hier umeinander ziehen. 40 Jahre sollt ihr länger durch die Wüste ziehen. Für jedes Jahr, oder für jeden Tag, wo die Kundschafter unterwegs waren, ein Jahr durch die Wüste ziehen. 40 Tage waren die Kundschafter unterwegs und jetzt muss das Volk aus Strafe 40 Jahre länger durch die Wüste ziehen. Ihr sollt 40 Jahre lang eure Sünden tragen und ihr sollt erkennen, was es ist, wenn ich mich abwende. Ich, der Herr, habe es geredet. Also Gott war nicht nur gnädig, Gott hat das Volk auch gestraft für ihre Schuld, für ihre Sünde. Ein Punkt noch, wo vielleicht Mose die schwerste Schuld auf sich geladen hat. Das Volk hat wieder gejammert. Wir haben kein Wasser. Wir haben kein Wasser. Wir haben nichts zu trinken. Und dann kam er wieder zu Gott, hat mit Gott geredet und Gott sagt, Mose, geh zu dem Felsen, sprich mit dem Felsen und Wasser wird aus dem Felsen kommen. Und der Mose, der ist hingegangen mit dem Aaron, hat seinen Stab genommen und hat aber nicht mit dem Felsen geredet, sondern er hat mit seinem Stab, hat vorher zu dem Volk gesagt, ihr Widerspenstigen, Jetzt werdet ihr sehen, dass wir Wasser aus dem Felsen hervorbringen. Und hat zweimal mit seinem Stab auf den Felsen geschlagen. Das hat sich so angehört, als könnte der Mose das Wasser aus dem Felsen machen. Gesagt hat, jetzt werdet ihr sehen, dass wir Wasser aus dem Felsen hervorbringen. Er hat nicht mit dem Felsen geredet, wie es Gott gesagt hat, sondern er hat in seiner Wut oder in seinem Zorn gehandelt. Er hatte vielleicht genauso eine Kurzschlussentscheidung oder so einen Ausraster wie damals, als er den Ägypter erschlagen hat und hat mit dem Stock auf den Felsen geschlagen. Und da hat er Schuld und Sünde auf sich geladen. Und Gott hat dann zu ihm gesagt, auch du wirst nicht ins verheißene Land kommen. Ich werde dich auf den Berg führen, wo du reingucken kannst, wo du siehst, aber du selber wirst als Strafe für deine Schuld nicht ins gelobte Land kommen. Und dann ging es immer so weiter. Sie haben immer wieder gejammert. Es ist hier nichts draus gelernt aus der ganzen Situation. Sie haben wieder gejammert, wir werden sterben in der Wüste, es ist kein Brot, kein Wasser da. Unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung, vor diesem Manna. Und dann wurde Gott wieder zornig und er hat als Strafe feurige Schlange geschickt. Und die haben die Leute gebissen und sie sind gestorben. Und Mose betete wieder für das Volk, hat sich wieder für das Volk eingesetzt. Und dann sagte Gott, mach eine eherne Schlange oder eine bronzene Schlange und tu sie auf den Stock. Und jeder, der diesen Stock, diese Schlange anschaut, wird gerettet werden. Der wird nicht sterben. Ungeduld, Unzufriedenheit bringen Ärger, bringen Not, bringen Streit und vergiften die Gemeinschaft. Vorurteile werden geschürt, Wahrheiten verdreht. Diskussionen sind nicht mehr möglich. Das, was ich sage, stimmt. Was du sagst, stimmt nicht. Und so geht es durch und durch. Und das alles ist für eine Gemeinschaft oder für ein Volk gefährlich. Das ist genauso wie giftige Schlangen. Die tauchen plötzlich auf und dann beißen sie dich, schnappen nach dir. Und wenn du gebissen bist, dann bist du vergiftet. Dann steckt das Gift in dir drin. Du steckst voller Schuld und Sünde. Die Israeliten mussten aufblicken zu der Schlange am Stab und dann sind sie nicht gestorben, dann wurde sie gerettet. Dieses Gejammere immer. Früher war alles besser. Kennt ihr das? Ja? Habt ihr das auch schon mal gesagt? Früher war alles besser. Selbst damals haben die schon gesagt, früher war alles besser. Das geht so durch die ganze Zeit, ja, es hat jede Epoche hat so seine Zeit und jeder denkt immer oder sagt, früher war alles besser. Dabei, mit dem, was wir heute alles haben und an dem Luxus und allem, und trotzdem sagt man oft, es war alles besser. Es war nicht besser, es war anders, würde ich sagen. Es war einfach eine andere Zeit und ein ganz anderes Leben. Und die Einsicht, die kam ihnen dann doch immer wieder, wir haben gesündigt, wir haben Böses getan, Böses geredet, das die Gemeinde und das Zusammenleben zerstört. Bist du nicht manchmal genauso wie das Volk Israel? Du jammerst und meckerst und klagst und nichts ist gut genug und mit allem bist unzufrieden. Du lässt dich von anderen mitziehen und lädst mit all dem Gejammere, mit all dem Gemeckere Schuld und Sünde auf dich. Im Grunde genommen bist du auch nicht anders wie das Volk Israel. Auch ich nicht. Und obwohl sie immer wieder Gottes Hilfe und Führung erlebt haben, waren sie ständig am Murren und Jammern. Wie viel Schuld und Sünde haben sie begangen? Und Gott hat sie dann immer wieder bestraft. Und trotzdem hat er seine Hand nicht abgewendet von ihnen. Er hat sie immer wieder behütet, immer wieder bewahrt und geführt und geleitet, bis sie dann irgendwann doch im gelobten Land ankommen sind. So wichtig wie Gottes Liebe und Gnade sind, ihn zu fürchten, ist genauso wichtig. Und Gott ist niemand, der nur darauf wartet, dass er dich bestrafen kann, wenn du Schuld oder Sünde auf dich geladen hast. Aber man darf ihn auch nicht zu einem großmütigen Großvater machen, der gerade 5 sein lässt und man denkt, naja, er wird eh schon alles vergeben. So ist es nicht. Gott nimmt deine Sünde sehr ernst. Und du solltest Gottes Heiligkeit genauso ernst nehmen. Jesus, er macht deutlich, dass sein Kreuz, das Kreuz, an dem er für dich, für deine Schuld und Sünde, für meine Schuld und Sünde gestorben ist, dass man da auf ihn blicken kann, so wie die Israelis damals auf die bronzene Schlange geschaut haben. Jesus, er nahm deine Schuld und Sünde auf sich. Er starb stellvertretend für dich, für mich, für jeden, dass jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Wenn du sein Kreuz schaust und zu ihm aufblickst und all deine Schuld und Sünde vor ihm ablegst und aufrichtig bereust, dann wird er dir vergeben. Dann wird er dich annehmen, wird barmherzig sein, wird dir deine Schuld und Sünde, das Unrecht vergeben. Gott ist ein Gott, der gerne vergibt. Er will dir deine Last abnehmen. Deshalb richte dein Blick immer nach oben. Richte dein Blick aufs Kreuz, auf Jesus. Er ist deine Rettung und dein Heil. Amen.